Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Der Gast, das ist Nele McElveny, Bildungsforscherin und Projektleiterin der IGLU-Studie für Deutschland. Und das Thema ist eigentlich eine fast schon verzweifelte Frage. Unsere Schulen tun ja echt viel, um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Aber tun sie auch das, worauf es wirklich ankommt? Herzlich willkommen, Frau McElveny.
Einen wunderschönen guten Tag.
Sie sind Professorin für empirische Bildungsforschung und leiten das Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Dort sind Sie auch Prorektorin, zuständig für die Forschung. Sie sind Mitglied im Aktionsrat Bildung und im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Lesen. Das Thema Bildung und Bildungschancen ist ja irgendwie Ihr mindestens berufliches Lebensthema. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe eigentlich schon als Jugendliche angefangen, mich für bessere Bildung zu engagieren. Also schon zu Schulzeiten, einerseits bei mir in meinem Bundesland, aber auch mit Blick auf junge Menschen in Konflikt- und Kriegsregionen im ehemaligen Jugoslawien. Und beides zusammen hat mich dann irgendwann mal zu einem Psychologiestudium gebracht und an das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und irgendwie ist Bildung dann immer begleitend mein Lebens- und Berufsthema geblieben.
Das mit dem Max-Planck-Institut ist für mich natürlich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich habe meine Doktorarbeit über das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung geschrieben, tatsächlich.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, über die wissenschaftliche Entwicklung des Instituts seit 1963 und wie sich das so entwickelt hat, von den Anfängen unter Becker und so weiter. Das ist übrigens für alle Hörerinnen und Hörer. Sie müssen jetzt nicht meine Doktorarbeit lesen, die ist auf der Website auch von mir verlinkt, aber das ist ein ganz spannendes Institut und hat viele Höhen erlebt, auch manche Tiefen und wirklich ist auch ein Abbild der Entwicklung der Bildungsforschung in Deutschland. Seit wann waren Sie dort? Wann sind Sie dort hingekommen, Frau McElveny?
Ich war ja Anfang der 2000er, also ursprünglich tatsächlich als studentische Hilfskraft,
Bei
als ich noch
Jürgen
an der
Baumert
RF,
noch?
bei Jürgen Baumert in der Abteilung. Ich habe an der Freien Universität Berlin Psychologie studiert, bin dann erst als studentische Hilfskraft in der Entwicklungspsychologie am MPI gewesen, aber dann sehr schnell zum PISA-Projekt gewechselt, was wirklich ein absoluter Glücksgriff war für alles, was ich seitdem in den letzten Jahrzehnten sozusagen gemacht habe. Und bin ja nach dem Studium als Promovierende dort geblieben, im PISA-Projekt zunächst tatsächlich, dann auch nach der Promotion noch als Habilitandin und dann von dort aus irgendwann an die TU Dortmund gewechselt als Professorin für empirische Bildungsforschung und an das Institut für Schulentwicklungsforschung.
Wie ist das eigentlich, wenn man dieses Thema Bildung für sich als Gegenstand hat, vielleicht auch als Leidenschaft? Ist das immer so richtig klar getrennt zwischen ich bin Wissenschaftlerin auf der einen Seite und ich will nicht sagen Aktivistin, aber ich bin jemand, die für Bildung brennt? Lässt sich das immer so ganz klar trennen voneinander, das Analytische und vielleicht auch das Emotionale?
Nein, ich glaube, das ist wirklich etwas Besonderes an meiner Berufstätigkeit und wie ich sie lebe, dass da wirklich beide Herzen in meiner Brust schlagen. Das ist ganz klar so. Es gibt das Herz der Wissenschaftlerin, das ist der Erkenntnisgewinn, das ist die Neugier, das Fragen haben und Fragen beantworten wollen und ja auch die Gelegenheit haben, als Professorin sie beantworten zu können. Durch die Studien, die wir dann bei uns am IFS machen. Also da geht es ganz klar um Wissenschaft, um ja, Antworten finden auf Dinge, die einen interessieren dazu, wie Bildung ist, warum sie so ist, wie sie ist und wie man sie optimieren kann. Und gleichzeitig, klar, es gibt auch ganz klar die Motivation, dass ich möchte, dass Dinge im Bildungsbereich besser werden. Für viele Kinder und Jugendliche ist es ja noch nicht so, dass sie ihre Potenziale in unserem eigentlich ja sehr tollen Schulsystem optimal entwickeln können und dann weiter nutzen können als Erwachsene. Und insofern, ja, geht es mir durchaus auch darum, mit meiner Forschung, mit meiner Wissenschaft zu Erkenntnissen zu kommen, die dann im Bildungssystem Dinge besser machen.
Vielleicht teilen
Anders
wir da
auch.
auch ein Gefühl an der Stelle, und zwar, ich nenne es mal Ungeduld. Mir geht das als Bildungsjournalist ganz oft so, dass ich mir wünschen würde, dass Dinge ein bisschen schneller gehen. Geht Ihnen das als Wissenschaftlerin auch so?
Ich verstehe das Gefühl von Ungeduld. Ich fühle ganz stark auch dieses Gefühl von Verantwortung, dass Dinge doch mal jetzt besser werden sollten, wo wir doch so viel wissen und so viel tun könnten. Und ja, Kinder und Jugendliche, die jetzt aufwachsen, haben ja auch nicht unendlich Zeit. Für die geht es ja darum, dass sie jetzt irgendwie Chancen kriegen. Gleichzeitig bin ich als Wissenschaftlerin, glaube ich, auf Geduld getrimmt. Also wenn ich heute eine Frage habe, wenn ich heute merke, ich möchte irgendwie wissenschaftlich untersuchen, ob X und Y wirkt oder was besser wirkt, dann werde ich, ja, jetzt dann muss ich erst mal überlegen, wie das geht. Dann muss ich das aufschreiben, dann muss ich mir eine Finanzierung für meine Studie suchen, dann muss ich sie durchführen, dann muss ich sie auswerten. Da muss ich sie publizieren. Das heißt, ich werde mit der Idee, die ich vielleicht heute im Laufe des Vormittags entwickle, dann in vielen Jahren eine Antwort haben. Und insofern ist Geduld mit meiner Forschung, aber damit eben auch Geduld mit Bildung in der Praxis, glaube ich, etwas, was mir inhärent ist. Und das macht es dann auch erträglich, dass man das mit der nötigen Gelassenheit begleiten kann.
Geduld und Gelassenheit braucht man sicherlich auch, um so eine Großstudie wie Iglu durchzuführen, von den Konzeptionen hin zur Feldstudie, dann hin zur Analyse, zur Auswertung, dann natürlich auch der ganze Austausch mit der Politik da drumherum. Aber vielleicht, bevor wir auf Iglu genauer schauen, tolles Wortspiel, Iglu. Aber was ist das eigentlich genau für diejenigen, die noch nicht jeden Tag sich mit solchen Studien beschäftigen?
Ja, IGLU ist die internationale Grundschulleseuntersuchung. International ist die unter dem Akronym PIRLS bekannt. Die untersucht alle 5 Jahre die Lesekompetenzen von Viertklässlern und Viertklässlern. Also ganz regelmäßig seit über 20 Jahren. Wenn wir jetzt 2026 unsere Erhebung haben, sind es dann sogar 25 Jahre, die uns sagen, den Trend der Entwicklung zeigen. Das ist repräsentativ in Deutschland, aber auch repräsentativ international bei allen Ländern, die teilnehmen. Das heißt, wir können nicht nur sagen, wie ist bei uns der Stand mit so einer zentralen Kompetenz wie dem Lesen und was gibt es bei uns an Unterschieden zwischen Schülergruppen und deren Entwicklung, sondern wir können das, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch international verorten, den aktuellen Stand und die internationalen Entwicklungen. Also die Idee, dass Bildung sozusagen eine nationale Ländersache ist, und das ist vielleicht heutzutage in der Welt, in der wir leben, wo wir global vernetzt sind, wo unsere Wirtschaft international kompetitiv sein muss, jetzt nicht mehr ganz der Ansatz. Das heißt, wir müssen auch immer darauf gucken, wie stehen die Kompetenzen unserer nachwachsenden Generationen im Vergleich zu dem, wo andere international stehen. Und ja, wo müssen wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann mal nachsteuern? Das sieht man eben auch an so einer Trendstudie ganz gut.
Und man sieht eben deutlich mehr als nur, so ist der Kompetenzstand. Ich will mal ein Beispiel geben. Man schaut sich ja auch das ganze Umfeld an. Man schaut sich die Schulen an. Man macht Gespräche innerhalb der Schulen. Und da gibt es einen interessanten Befund, den Sie thematisieren. Schulleitungen und Lehrkräfte schätzen die Schulqualität bei sich selbst überwiegend hoch ein. Schulmanagement, Arbeitsklima, Steuerung des Lernens. Finden die alles eigentlich ganz gut, haben das Gefühl, das läuft. Und dann sieht man aber, es gibt zum Thema Lesekompetenz, sogenannte mittlere Lesekompetenz, also das im Schnitt, wie gut Kinder lesen, gibt es gar keinen statistischen Zusammenhang. Also das heißt, zwischen dem, wie das Schulklima so ist, wie die Schulqualität eingeschätzt wird, sage ich mal, durch die professionellen Kräfte und dem, was die Le Kinder lesen können, da besteht kein Zusammenhang.
Also das würde ich jetzt ganz so auf gar keinen Fall stehen lassen wollen, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Ich glaube, das ist wie so vieles im Leben. Man muss da ziemlich genau hingucken, worüber man gerade spricht. In der Tat ist es so, dass was die Schulqualität angeht, auch Berichte zur Schulentwicklung, wir relativ positive Befunde haben für die Grundschulen in Deutschland, in Iglo. Und ich bin in der Tat froh, dass wir das auch so umfassend untersuchen, dass auch solche Faktoren in der Iglo-Studie so viel Platz bekommen und es eben nicht nur der reine Kompetenztest ist, zu dem man hinterher dann irgendeinen Mittelwert ausgeben kann. Und ich glaube, das ist auch ein sehr valides Ergebnis. Ich finde, das sieht man auch, wenn man mit Grundschulen in Deutschland Kontakt hat. Wir haben da ganz viele sehr, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, ob es die Schulleitung sind, die Lehrkräfte, die pädagogischen Teams. Da passiert viel. Da sind Leute, die wirklich was wollen, die sich extrem engagieren. Und das, glaube ich, sieht man in diesen Zahlen. Gleichzeitig gibt es in dem Kurzbericht, auf den Sie sich gerade beziehen, ja auch viele Angaben dazu, was so an konkreten Maßnahmen in den letzten 5 Jahren umgesetzt wurde. Und wenn man da schaut, berichten die Kolleginnen und Kollegen ja durchaus auch kritischere Ergebnisse. Also, dass sie eben keine Zeit oder wenig Zeit für neue Projekte haben, dass es wenig feste Vereinbarungen gibt für gemeinsame fachdidaktische Ansätze in den Grundschulen. Keine Vereinbarung, was feste Umgangsformen mit Konflikten, die es ja auch zunehmend im schulischen und auch schon im grundschulischen Kontext gibt, dass Evaluationen intern wie extern wenig genutzt werden zur systematischen Weiterentwicklung, keine standardisierten Leistungstests zum Einsatz kommen. Das heißt, auf der Ebene ist da sicher das Bild differenzierter zu sehen, was die Qualität und das Entwicklungspotenzial angeht. Da kann sicher einiges passieren. Und man muss sagen, dass in unseren Analysen zum Zusammenhang zwischen Schulqualität und mittlerer Lesekompetenz der Kinder ja auch die Zusammensetzung der Schülerschaft mit berücksichtigt worden ist. Und die ist eben auch in unseren Grundschulen extrem unterschiedlich, wenn man sich das in der Breite anguckt. Wenn man das nicht tut, findet man doch auch Zusammenhänge zwischen Schulqualität und mittlerer Schulleistung, was eben auch zeigt, dass wir gerade an Orten, die besonders herausfordernde Schülerschaften haben, auch in Sachen Schulqualität noch besonders viel zu tun ist. Also Stichwort, wo geben wir unsere Ressourcen hin? Das sieht man in unseren Daten in der Tat auch. Wir werden auch an dieser Stelle übrigens weitermachen. Wir reden jetzt ja über Befunde von 2021. Iglu ist 2026, also jetzt wieder im Feld und gerade diese Fragen von Schulentwicklung, von Schulqualität sind dort auch wieder sehr breit abgebildet. Und ja, wir haben dann den 25-Jahrestrend und ich bin persönlich auch schon gespannt, was da alles so rauskommen wird.
Ich will mal noch mal versuchen, das zusammenzufassen. Man könnte vielleicht also sagen, gute Stimmung, guter Wille ist wichtig, reicht aber nicht. Wir brauchen Strategie. Wir brauchen Strategien. Und da, und Ressourcen natürlich auch, Sie haben es angesprochen, also je nachdem, wir müssen vielleicht auch die Ressourcen eher dorthin bringen, wo viele Schülerinnen und Schüler sind, die besondere Bedarfe haben. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Strategie. Ist das so ein bisschen vielleicht noch die Schwäche unserer Schulen, die Strategie?
Ja, also ich meine, ich komme hier von einem Institut, das Institut für Schulentwicklungsforschung heißt. Und ich wundere mich manchmal, wie wenig das Stichwort Schulentwicklung tatsächlich in manchen Diskursen vorkommt. Und ich muss da auch ganz selbstkritisch sagen, wir sind an den Universitäten ja auch ganz klar mitverantwortlich. Wir bilden ja die Lehrerinnen und Lehrer von morgen aus. Und wenn man in unsere Curricula guckt, dann machen wir auch Seminare und Vorlesungen zu ganz, ganz vielen Themen. Aber den angehenden Lehrkräften wirklich beizubringen oder mit ihnen zu thematisieren, wie denn systematische Schulentwicklung passieren kann, dass man das datenbasiert sinnvollerweise machen sollte, Schul- und Unterrichtsentwicklung, wie man das als Prozess aufzieht, was Change Management tatsächlich bedeutet. All diese Fragen, die sind auch bei uns in der Ausbildung ein bisschen unterrepräsentiert an vielen Stellen. Das gilt nicht für alle Standorte, auch für universitäre Lehramtsausbildung gilt, dass die sehr divers ist, aber so in der Breite. Also ein Verständnis dafür zu haben, dass das tatsächlich ein Kompetenzbereich ist, den Lehrkräfte und natürlich auch angehende Schulleitung wirklich brauchen, den wir auch als System dann natürlich wollen müssen. Das kostet dann auch wieder Zeit, wenn man das regelmäßig macht. Ich glaube, das haben wir in der wirklich Sicherheit der Erkenntnis noch nicht umgesetzt. Und klar, dann brauchen wir auch Hilfestellung, wenn wir möchten, dass sich Schulen weiterentwickeln und immer bei den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen bleiben, müssen wir ihnen da auch ein bisschen Hilfestellung geben, dass sie nicht verloren gehen in dem Meer der aktuellen Erkenntnisse, den es zu jedem gegebenen Zeitpunkt natürlich gibt. Das ist dann wieder Verantwortlichkeit an anderer Stelle.
Mein Eindruck
Ja.
ist, dass sich in der Bildungspolitik so ein bisschen Bewusstsein dafür schärft, dass Schulentwicklung eine große Rolle spielt, dass so ein bisschen so ein Buzzword ist vielleicht auch gerade datengestützte Schulentwicklung. Sicherlich von dem Buzzword hin zu der tatsächlichen Umsetzung ist noch ein Weg. Das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, die Ressourcenfrage. Geben wir das Geld dorthin, wo es hin muss? Und da haben Sie ja auch ganz interessante Erkenntnisse gewonnen, Stichwort Sprachförderung. Wir wissen, dass ungefähr ein Viertel der Viertklässlerinnen und Viertklässler zu Hause kein Deutsch spricht. Und wir wissen auch, dass natürlich bei Kindern, die die deutsche Sprache erst später erwerben, die Rückstände beim Lesen besonders groß sind, sage ich mal. Wir wissen auch, es gibt Förderangebote an den Schulen, aber die richten sich gar nicht systematisch nach dem Bedarf. Also man kann gar nicht unbedingt sagen, dass dort die meisten Förderangebote sind, wo der Bedarf am größten ist. Da scheint für mich beides zusammenzukommen. Das Thema Daten. Wir wissen eigentlich, wo der Bedarf am größten ist. Wir handeln aber nicht danach. Und das Ressourcenthema wahrscheinlich auch, dass wir die Ressourcen nicht so verteilen. Was ist da Ihre Schlussfolgerung?
Ja, in der Tat, das, was Sie gerade beschreiben. Also wir können bei Iglo uns ja ansehen, welche Förderangebote gibt es, zum Beispiel außerunterrichtliche Leseförderung. Wir wissen, das ist für manche Kinder, je nach familiären Hintergrund, total essentiell. Andere können da auch ganz gut drauf verzichten, weil Familien das ganz automatisch mitmachen. Oder auch das, was im Unterricht passiert. Also wir haben so eine Frage, da wird geguckt, ob mindestens wöchentlich gezielte Förderung für Kinder mit Deutsch als Zweit- und Fremdsprache im Deutschunterricht stattfindet. Und wir sind ja repräsentativ als Stichprobe. Wenn man sich das dann im Verhältnis dazu anguckt, wie ist der Anteil der Kinder, die eben nicht Deutsch zu Hause sprechen, in den Klassen der Schulen, die hier untersucht werden, dann ist das nicht so, wie wir das jetzt vielleicht hier im Gespräch annehmen würden, dass das linear ansteigt. Je mehr Kinder mit Deutsch- und Leseförderbedarf, desto mehr diese Angebote, sondern das ist relativ breit verteilt. Also wir haben in den Schulen, wo in den Klassen 11 bis 20% Kinder sind, die nicht die deutsche Sprache zu Hause sprechen, 74% Klassen, in denen wöchentlich gezielt gefördert wird, also wo vielleicht gar nicht so ganz wahnsinnig viel Bedarf ist, aber andererseits an den Klassen, wo wir jetzt 41 bis 50% Kinder haben mit Deutsch nicht als Familiensprache, ist dann der Anteil nur bei 55%. Also das würde man sich im Sinne von Ressourceneinsatz, insbesondere da, wo es gebraucht wird, vielleicht ein bisschen anders vorstellen.
Ist die These vielleicht, wir fördern am liebsten unseresgleichen? Also wenn wir uns anschauen, wer Verantwortung trägt an Schulen, wer Verantwortung trägt in der Bildungspolitik, auch wer Verantwortung trägt vielleicht in der Forschung, denkt natürlich eigentlich in den Strukturen des eigenen sozialen Umfelds und wir sind uns selbst am nächsten auf eine gewisse Weise und damit schließe ich durchaus uns auch ein, ja, also dass wir vielleicht als Gesellschaft nicht so sehr die Perspektive derjenigen einnehmen, die benachteiligt sind, weil wir selber vielleicht als Verantwortungshabende nicht dazugehören.
Ja, das ist natürlich eine sehr provokante Frage und ich glaube, ich muss sie in zwei Richtungen und zwar unterschiedlich beantworten. Was die Schulen angeht, glaube ich tatsächlich nicht, dass das wirklich die richtige Interpretation ist. Ich sehe in allem, was wir machen, in unseren Studien, in den Gesprächen mit den Schulen, da eigentlich sehr, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die gerade auf diejenigen mit besonderen Bedarfen eigentlich einen Blick haben. Und ich würde eher sagen, dass wir hier den Effekt sehen, wie belastet das System ist, wie viele Herausforderungen auf die Kolleginnen und Kollegen gerade in den Grundschulen heutzutage einstürmen. Das ist jetzt ja vielleicht auch nicht mehr so die Grundschule, wo wir da mal vor 30, 40 Jahren waren, sondern da sind wirklich eine ganze Menge Herausforderungen hinzugekommen inzwischen. Und dass in diesem Meer von Anforderungen, die da sind, eben manche Dinge zu kurz kommen zurzeit, gerade was die Förderung dieser Kernkompetenzen, wie das Lesen, wie die Sprache angeht. Wenn ich an uns denke in der Wissenschaft, würde ich ein bisschen eher, glaube ich, dazu neigen, Ihrer These ein Stück weit zumindest zuzustimmen. Auch da ist, glaube ich, nicht fehlende Bereitschaft, was so Bildungsgerechtigkeit und Ähnliches angeht. Aber natürlich agieren alle aus den Kontexten, die sie kennen, aus den Schulen, in denen sie mal waren. Wer heute in Universitäten arbeitet, ist ja häufig auch auf gute Schulen gegangen, mit entsprechenden Umfeldern und hat Kinder auf solchen Schulen und hat dann manchmal doch für mich auch überraschende Vorstellungen davon, wie Schule heutzutage ist oder was man da man nur mal so machen müsste, wo ich, wenn ich jetzt sagen, an die Realität in Schulen denke, ich selber wohne zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg, ich habe drei Kinder im deutschen Schulsystem, glaube ich doch relativ nahe dran, auch in der realen Praxis bin mich manchmal wundere, was da für Vorstellungen stehen. Und klar, das ist dann vielleicht auch bewusst oder unbewusst mitbestimmt, dafür, was wir unterrichten an den Universitäten.
Alles Themen, da könnten wir noch ganz lange drüber sprechen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, um, wenn ich Sie schon hier habe, um noch einen dritten Aspekt reinzubringen, der im Augenblick, glaube ich, ganz besonders wichtig wird, wenn wir über die Zukunft der Demokratie sprechen, die ja bei den Kindern und Jugendlichen mitliegt, sage ich mal, wenn wir in die nächsten Jahre und Jahrzehnte schauen. Und das ist so eine Studie, die Sie in Dortmund verantworten, die jetzt nichts mit Iglu zu tun hat. Die ECPO-Studie zur Entwicklung politischer und gesellschaftlicher Kompetenzen. Und die zeigt, dass in den Klassen 7 bis 10 das politische Wissen der Jugendlichen ansteigt, deutlich steigt. Aber dass die Partizipationsbereitschaft, die Motivation oder auch zu sagen, ich kann mich engagieren und das bringt auch was, das bleibt auf einem niedrigen Level, vergleichsweise niedrigem Level. Also man könnte sagen, mehr Wissen, aber nicht zwangsläufig mehr Engagement. Woran liegt das? Kann man das erklären?
Ja, also erstmal ist das, glaube ich, eine gute Zusammenfassung der aktuellen Lage. Das war Ansatz der EBCO-Studie, die mein Kollege Dr. Pascal Alscher mit seinem Team leitet, auf diese Fragen, was sind Kompetenzen für Demokratie und Zivilgesellschaft, multidimensional zu gucken, also nicht nur zu schauen, welches Wissen erwerben Kinder da im Schulsystem oder Jugendliche zu, sondern auch welche Einstellung, welche Motivation, welche Bereitschaft teilzuhaben. Und das Ergebnismuster ist genauso differenziert, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wir sind anscheinend ganz gut darin. Da sind wir natürlich auch getrimmt im Schulsystem und im Unterricht, Wissen zu vermitteln. Und das ist auch gut so, dass das Wissen von der 7. bis zur 10. Klasse im Bereich Politik hier ansteigt. Aber wir sehen eben auch, dass diese anderen Bereiche anscheinend weniger im Fokus sind. Das ist etwas, dessen müssen wir uns nämlich bewusst sein und wo man sich überlegen muss, was kann es da an Ansätzen geben, auch altersgemäße Ansätze. Zwischen 7. und 10. Klasse passiert ja unglaublich viel in der Entwicklung junger Menschen, um auch diese Themen mit zu besprechen. Und da sind wir, glaube ich, in dem ganz großen gesellschaftlichen Thema von Heterogenität, die es jetzt gibt, die es in Zukunft geben wird, die auch damit einhergeht, dass wir damit leben müssen, dass wir alle höchst unterschiedlicher Meinung zu manchen Dingen sein werden und uns damit auseinandersetzen müssen und dass Kinder und Jugendliche das merken und dass Lehrkräfte in Klassenzimmern sitzen, die zum Teil sehr polarisiert sind, wo nicht mehr alle automatisch mit dem gleichen Hintergrund im Elternhaus auf Dinge gucken und die gleichen Dinge sagen und wo Lehrkräfte auch in eine ganz andere Rolle kommen, diese Dinge irgendwie zu vermitteln, produktiv machen zu müssen, auch Konflikte an einigen Stellen vielleicht aushalten zu müssen. Und auch da kann ich quasi wieder direkt den Rückbezug zur universitären Ausbildung machen. Kann man sich jetzt ja auch selbstkritisch fragen, bereiten wir unsere angehenden Lehrkräfte denn darauf vor, dass sie in so solchen heterogenen Kontexten auch, ja, was polarisierende Dinge angeht, werden unterrichten müssen?
Da sind ja auch zwei Dinge drin. Das eine ist, wir sprechen oft die kognitive Kompetenz an. Wir sind vielleicht ganz gut an der Stelle, ja nicht überall im Bildungssystem, aber an der Stelle ist offenbar, das sind die Schulen ganz gut, Wissen zu vermitteln. Aber es gibt eben vielleicht auch sowas wie eine Handlungskompetenz. Und es gibt vielleicht sowas wie das Gefühl politischer Zugehörigkeit, das Gefühl politischer Handlung, Gestaltungsfähigkeit, die man hat und vielleicht auch Mitspracherecht, das man hat. Und vielleicht ist es aber auch normal, Frau McElveny, dass Schule genau da nicht so gut ist, Kinder und Jugendlichen zu sagen, Mensch, entscheidet doch mal selbst, weil Schule ist ja eigentlich auch so nicht.
Ja.
An vielen Stellen wird eben nicht gefragt, was Kinder und Jugendliche wollen. Ist ein bisschen vereinfacht. Ich weiß, es gibt schon auch so, natürlich unterschiedliche Ansätze. Aber Schule ist ja trotz allem auch ein, ihr macht das jetzt mal so.
Ja, und ich glaube, dass Sie mit dem Punkt sozialer Zugehörigkeit einen ganz, ganz, ganz zentralen Aspekt treffen, der für die Schule, für den Moment, für das Klassenzimmer, was da funktioniert und was da nicht funktioniert, wichtig ist, aber was auch ganz zentral ist, wenn man an die weitere Entwicklung dieser jungen Menschen als ja von uns gewünschte mündige Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft sind, die Teilhabe haben, die mitgestalten, die sich nicht ausgeschlossen fühlen und nicht in vielleicht weniger konstruktive Dinge auf ihrem weiteren Lebensweg abgleiten, dann ist dieses Thema, fühle ich mich zugehörig zu meiner Klasse, zu meiner Schule, damit zu meiner Gesellschaft perspektivisch hier in Deutschland, glaube ich, ein absolutes Kernthema. Das fängt, und da ist dann auch wieder ein Bezug doch zur Iglu-Studie mit einem Thema Sprache an. Wir brauchen eine gemeinsame Sprache in diesem Land. Das ist die deutsche Sprache. Die müssen wir vermitteln, damit wir miteinander alle ausreichend sprechen können. Aber dann geht es um solche Themen. Sind auch Lehrkräfte mit dem Wissen ausgestattet von uns, was Entwicklung von sozialer Identität ihrer Jugendlichen angeht, was In-Out-Group-Prozesse angeht, was das Entstehen und die Wirkung von Stereotypen angeht und Vorurteilen. Wissen Sie, ob der Bedeutung dieser Frage, dass sowas wie fühle ich mich sozial zugehörig, ist ein psychologisches Grundbedürfnis? Das muss ich mir einmal so klar machen und dann verstehe ich eine ganze Menge von Prozessen, wo ich sonst vielleicht drauf gucke und mich frage, warum macht XY jetzt gerade das? Warum reagiert XY gerade wenig konstruktiv? Und welche Auswirkungen haben dann eben auch, hat dieses Gefühl der Nichtzugehörigkeit auf junge Menschen? Und gut, auch da ist vielleicht wieder die Frage, das eine ist, wissen Lehrkräfte das und das andere ist, haben sie die Methoden an die Hand bekommen, damit umzugehen, den Dialog zwischen diesen Gruppen in den Klassenzimmern zu haben, zu Perspektivwechsel, zum Austausch von Meinungen. Und das ist in der pluralistischen Gesellschaft, glaube ich, nicht zu unterschätzen, dass Schulen auch diese Aufgabe mithaben müssen.
Das scheint so ein bisschen das Kernthema unseres Gesprächs heute zu sein. Auf der einen Seite, wir wissen vieles, wir erkennen viele Herausforderungen. Auf der anderen Seite, Sie haben es jetzt schon mehrfach auch gesagt, fehlt vielleicht in der Lehrerbildung, in der Lehrkräftebildung an manchen Stellen noch eine Kompetenzvermittlung, um vielleicht mit den Herausforderungen, die wir an den Schulen besprochen haben, umzugehen. Da fehlt irgendwas in den Curricula. Und das andere ist, es fehlt an dem Thema, was im Namen Ihres Instituts ist, Schulentwicklung. Kann man das sagen, dass wir auf der einen Seite wirklich eigentlich so ziemlich alles wissen, was wir wissen müssen, aber dass dieser Schritt, also sozusagen wir wissen, was die Probleme sind, aber wir wissen nicht genug, wie wir sie lösen, weil uns Umsetzungskompetenz fehlt?
Nicht, dass man beides gegeneinander ausspielen kann und sollte. Ich würde schon sagen, und ich finde es auch wichtig, dass man sagt, was gut läuft, dass wir ein sehr gutes Bildungsmonitoring-System in Deutschland haben. Wir sind national gut unterwegs, wir sind international vergleichend. Das ist ja auch sehr wichtig, diese Einordnung zu haben. Gut unterwegs. Wir machen das regelmäßig auf hohem Niveau. Wir melden das zurück. Wir kommen in den Austausch. Das ist sicher gut, das ist wichtig, dass man das auch entsprechend aufrecht erhält und daraus die Erkenntnisse dann zieht. Das ist dann der zweite Teil in der Implementation. Da sind wir sicher noch nicht so gut, wie wir sein könnten. Ich glaube auch, dass wir da Fortschritte gemacht haben, auch in der Kommunikation dieser Ergebnisse, in der Frage, was gibt es an Austauschangeboten, wo sind Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis. Da ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren, so Angebote wie das, was mein Institut jetzt aber nur als Beispiel macht, Tuesdays for Education, also Befunde rausziehen aus diesen Studien, so aufbereiten, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann. Daneben auch, das sind regelmäßige Veranstaltungen, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungspraxis immer wieder teil. Das geht dann auch in unsere Studien wiederum ein, was da diskutiert wird. Da ist, glaube ich, viel passiert und nichtsdestotrotz würde ich nicht verschweigen wollen, dass da noch viel passieren muss in dieser Frage. Wie kommen aktuelle Befunde in die Schulen? Wie kann Schulentwicklung verbessert werden? Ja, da ist einiges zu tun.
Das ist für mich vielleicht auch das zweite Buzzword im Augenblick. Das eine ist datengestützte Schulentwicklung, was ja schon diesen Umsetzungsaspekt in sich trägt. Und das zweite ist so, sind diese ko-kreativen Ansätze zwischen Bildungsforschung und Schulpraxis. Mein Eindruck ist, da spricht auch so ein bisschen eine Selbstkritik der Bildungsforschung raus. So nach dem Motto, vielleicht haben wir unser Wissen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht wirksam genug gemacht. Würden Sie zustimmen?
Ja, also ich glaube schon und ich fand das, als ich die Leitung der Iglo-Studie übernommen habe, auch tatsächlich einigermaßen herausfordernd. Also wir sind hier als Wissenschaftler und Wissenschaftler, glaube ich, gut ausgebildet dafür, gute Studien zu machen. Aber auch hier gilt die Frage, wie man diese Co-Kreation, das ist ein neues Wort für Transfer, gut hinbekommt, das muss man sich ein Stück weit auch erstmal aneignen als Wissenschaftlerin. Und klar, man braucht auch Partnerinnen und Partner auf der anderen Seite. Auch das ist vielleicht wieder gar nicht eine Frage von Bereitschaft und auch davon Zeit und Ressourcen, wenn man den Schulen jetzt auch noch sagt, ach übrigens, Wir hätten hier den IFS-Bildungsdialog. Kommt mal einen ganzen Tag, damit wir uns unterhalten können. Wir erzählen uns, was wir machen, ihr erzählt, was ihr macht. Und dann gehen wir mal in den Austausch. Auch da ist ja ein Commitment, was von beiden Seiten nötig ist. Aber meine Beobachtung wäre in der Tat, dass wir mit solchen Formaten gute Erfahrungen gemacht haben die letzten Jahre. Sicher auch da Trial and Error mal das eine oder andere gemacht haben, was jetzt nicht optimal funktioniert hat. Aber insgesamt, glaube ich, gibt es da große Fortschritte und eine große Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, würde ich sagen, auch da miteinander ins Gespräch zu gehen. Wir selber haben jetzt, und das ist dann nicht nur die TU Dortmund, sondern im Verbund mit unseren beiden Nachbaruniversitäten in Bochum und Duisburg-Essen, gerade auch beschlossen, eine sogenannte Research Community Future of Education zu gründen, die ganz genau diesen, ja, Zweiklang schon in ihrem Konzept mit drin hat. Wir wollen uns in der Forschung vernetzen untereinander. Da können wir, glaube ich, auch noch viel voneinander lernen. Wir wollen aber auch ganz konkret über Formate sprechen, wie wir unsere Forschung, die ist sehr vielfältig an den drei Standorten, in die Praxis bekommen und welche Formate es dafür gibt. Und das gemeinsam zu machen, ist sicher ein sehr guter Ansatz.
Letzte Frage, bevor ich zur immer gleichen Abschlussfrage im Ja, da wundert sich Podcast komme. Was macht Sie optimistisch, Frau McElveny? Wir haben jetzt hier eine Phase, wo wir Schlagzeile nach Schlagzeile von schlechter werdenden Bildungsvergleichen gelesen haben über Jahre hinweg. Bei PISA geht es abwärts, IQB-Bildungstrend geht es abwärts. Was macht Sie in der Situation optimistisch und wo würden Sie sich vielleicht auch mehr Optimismus in unserer Bildungslandschaft wünschen?
Also ich bin optimistisch, vielleicht erstmal als Grundstatement, und zwar aufgrund des Engagements aller Seiten, weil es genauso ist, wie wir es ja festgehalten haben. Wir haben eine ganze Menge Erkenntnisse und wir sind eigentlich alle sehr bereit, diese Erkenntnisse in die Praxis zu bringen. Und in der Praxis ist ganz viel Engagement und Interesse. Und insofern denke ich mir, wenn wir weiter gut miteinander sprechen, ist ja immer die Grundvoraussetzung, dass sich Dinge ändern, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man bereit ist, die verschiedenen Perspektiven auszutauschen. Dann kann dann eine ganze Menge passieren und ich bin sogar ganz vorsichtig optimistisch, ehrlich gesagt, dass die nächsten IGLU-Ergebnisse vielleicht das auch schon zeigen mögen. Es ist nach IGLU 2021 und den in der Tat ja sehr ernüchternden Befunden zur mittleren Kompetenz, die weiter nach unten gegangen ist, aber auch zur großen Konstanz der systematischen Unterschiede nach familiärer Herkunft in den 20 Jahren, die wir das beobachten. Auch das fand ich ein sehr deprimierendes Ergebnis. Da ist aber ja eine ganze Menge an Gesprächen, was an Aktivitäten auch entstanden. Ein kleines Beispiel, Lesebänder, die es jetzt in vielen Schulen gibt, die ja auch den Befund aufgreifen, dass wir im internationalen Vergleich relativ wenig Zeit für solche Kernkompetenzen wie das Lesen hatten. Da mag es jetzt ja vielleicht schon, das untersuchen wir natürlich in IGLO 26 dann sofort, dass wir erfragen, haben Sie ein Leseband und wie gestalten Sie das, ob es solche Effekte dann auch auf Systemebene gibt. Vielleicht ist das dann ein Stück weit zu ungeduldig, das jetzt schon zu erwarten. Vielleicht muss man dann bis IGLO 2031 doch noch die Geduld aufbringen. Aber so gibt es viele Beispiele, wo ich ganz optimistisch bin und auch, dass Implementationsforschung, dass ja Interventionsforschung in der Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung. Das ist ja nötig, wenn wir sagen, wir wollen das mehr, dann müssen wir das auch mehr wertschätzen, dass Kolleginnen und Kollegen das machen und müssen auch den Kolleginnen und Kollegen, die in frühen Karrierephasen sind, signalisieren, dass wir das wertschätzen, wenn sie das tun, dass es Karrierewege gibt von der Uni in den außerakademischen Arbeitsmarkt, wo man mit den Erkenntnissen der Uni ganz, ganz viel bewirken kann. Und ich glaube, so ein Gesamtkonglomerat könnte das besser werden.
Apropos Ungeduld, wie lange müssen wir dann warten, bis die IGLU-Ergebnisse 2026 oder Ergebnisse von IGLU 26 dann veröffentlicht werden?
Ja, da muss ich tatsächlich um ein bisschen Geduld bitten. Wir erheben dann bis Sommer 26 jetzt und dann kriegen wir selber die Daten auch erst im Frühjahr, Frühsommer 2027. Und dann wird ausgewertet und dann wird Ende 2027 leider erst bekannt sein, was unsere Befunde sind. Insofern, ja, ich würde es auch gerne jetzt schon wissen, aber wie immer müssen wir da Schritt für Schritt nacheinander machen.
Nele McElveny, vielen lieben Dank. Wenn Sie, meine letzte Frage an jedem Podcast-Ende von Viada wundert sich, wenn Sie einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, Frau McElveny, welcher wäre das?
Ja, ich glaube, so dieses Grundthema, dass wir die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler sehen und wirklich als Ansatz haben, dass das Ziel sein muss, jeden und jede mit ihrem individuellen Potenzial so zu fördern, dass sie eine Chance haben für Teilhabe in unserem System, für sich als Individuen auf ihrem Lebensweg, aber auch für uns als Gesellschaft insgesamt. Wenn wir das sozusagen als gemeinsames Ziel haben, Kinder in der Ganzheitlichkeit wahrzunehmen und zu fördern, im System und in der Praxis und in der Wissenschaft. Das wäre, glaube ich, der ganz große Wunsch.
Deutsche IGLO-Projektleiterin Nele McAvaney, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, ich habe auch zu danken.
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Ihnen das Format gefallen? Sagen Sie es mir gerne in der Kommentarspalte im Blog, auch wenn Sie Anmerkungen zum Gespräch mit Frau McAvaney haben oder wenn Sie Ideen haben, Anregungen für andere Themen, für andere Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich auf Ihr Feedback, ich freue mich von Ihnen zu hören und bis dahin sage ich, machen Sie es gut, auf Wiederhören bei Viada wundert sich.